SRF 2 Kultur.
Ganz großes Kino. Man fühlt sich versetzt in die Schweiz während des Ersten Weltkriegs, wenn man den Roman Schweizer Spiegel von Meinrad Inglin liest oder vorgelesen bekommt, wie hier auf SRF 2 Kultur. Hans-Peter Müller-Drossart wird 8 Wochen lang jeden Dienstag um 14 Uhr aus dem Schweizer Spiegel von Meinrad Inglin vorlesen. Heute Nachmittag beginnt die Leseserie. Und deswegen gibt jetzt in Reflexe die Literaturkritikerin Beatrice von Matt eine Einführung in dieses Werk. Mein Name Felix Schneider. Beatrice von Matt, Sie haben das Verdienst, wirklich seit Jahren auf diesen zu wenig bekannten Meilenstein der Schweizer Literatur hingewiesen zu haben. Meinrad Inglin, Schweizer Spiegel, immerhin 1000 Seiten. Was sind denn die Qualitäten, wenn man diesen Roman heute liest?
Schweizer Spiegel erfasst eine entscheidende Epoche im 20. Jahrhundert, und zwar was europäische Geschichte betrifft, was Schweizer Geschichte betrifft. Es ist ein Schweizroman und auch was das Bürgertum, die Geschichte des Bürgertums betrifft, dass er eigentlich im Zerfall zeigt, und zwar anhand einer sehr angesehenen Zürcher Familie, der Familie Ammann. Es verflechten sich also ganz verschiedene Stränge, und das ist meisterhaft gemacht, finde ich. Die Konstruktion wird immer sichtbar und doch nimmt sie nicht überhand. Sie ist detailliert und konkret genug.
Also lebendige Geschichte, in der Tat, finde ich auch. Tiefe, originelle Gedanken über die Schweiz. Sie haben gesagt, ein Schweiz-Roman. Ich finde, er ist ein Meister der Übergänge. Also er kann genau das, was für die Darstellung dieser Epoche nötig ist, nämlich Veränderungsprozesse zeigen, im Gesellschaftlichen wie im Individuellen. Seine Figuren verändern sich im Laufe des Romans. Überhaupt die Figuren, wie würden Sie die beurteilen?
Die Figuren sind unglaublich herausgearbeitet und immer auf einen wesentlichen Zug hin gearbeitet. Also er hatte ja ein Stilideal, das er an Flaubert geschult hat. Er wollte nicht einfach drauf los erzählen und möglichst viel Details um eine Figur verraten, sondern er wollte sie in eine Richtung bringen, wo sie ein kantiges Profil entwickelt. Und das scheint mir, ist ihm hier vorzüglich gelungen, zum Beispiel beim Oberst Ammann, der zugleich Nationalrat ist. Er ist der Vertreter des alten Liberalismus, der abgedankt habe, sagt sein Sohn Paul, der eher den Sozialisten nahesteht. Es gibt Frauenfiguren, die auch auf ganz spezifische Charakteristika hingearbeitet sind und die er zugleich immer in der Zeitenwende sieht, innerhalb dieses Verfalls einer Zeit.
Das haben Sie schön beschrieben. Es sind charakterstarke Figuren, die aber trotzdem eine Unberechenbarkeit haben. Also man weiß nie so ganz genau, was macht diese Figur jetzt auf den nächsten paar Seiten. Und das macht es natürlich richtig spannend.
Ja, das macht es spannend. Also zum Beispiel dieser Sozialist Paul, der Intellektuelle, von dem weiß man nie, gerät er jetzt in den ideologischen Extremismus, wie sein Bruder Severin auf der anderen Seite ein Rechtsextremer wird, immer mehr. Das kann man nicht voraussehen, und er entwickelt sich ja dann eigentlich wieder zurück zum Bürgertum, das er so heftig attackiert zu Beginn des Romans. Aber er sucht eine Variante, ein lebbares Bürgertum.
Vielleicht darf man auch ein Defizit feststellen. Ich finde, die Arbeiter und die Sozialdemokratie kennt er wenig. Am Anfang kommt das nicht vor. Die kommen am Ende vor, mit dem Generalstreik endet das Buch, und da kommt es natürlich vor. Am Anfang kommen die wenig vor, im Unterschied zu dem hochdifferenzierten Bild des Bürgertums und auch der Bauern, das er gibt, kennt er Arbeiter und Sozialdemokratie einfach zu wenig, finde ich.
Ja, Das stimmt, und er hat die Sozialdemokratie auch erst kennengelernt, als er in Zürich dann die Offiziersschule besucht hat, in der Kaserne nahe beim Kreis 4 oder im Kreis 4. Da hat er die Sozialdemokraten lebendig gesehen. Er musste ja immer alles lebendig erfahren. Er hat ja den ganzen Roman eigentlich selber in den Polaritäten durchlebt. Und so hat er dann doch einen gewissen Anschauungsunterricht genossen, einfach weil er zufällig umgeteilt wurde in ein Stadtbataillon.
Beatrice von Matt hier über den Schweizer Spiegel von Meinrad Englin. Sie haben gesagt, der Autor Meinrad Englin hätte den Roman in seinen Polaritäten erlebt. Was meinten Sie damit?
Er selber hat eigentlich den Severin erlebt, in sich selber.
Das ist der Rechtsradikale.
Das ist der Rechtsradikale. Und Paul genauso. Er hat ja selber diese Wende durchgemacht, wie er das nennt. Zu Beginn des Krieges war er stark dem Nietzschetum verpflichtet, den Größengedanken, dem großen Einzelnen. Er wollte, dass sein Vaterland kein abgestandenes Thralien sei, wie er in einem Werk sagt. Er war germanophil zu Beginn des Krieges und hat sich dann immer mehr von diesem Gedankengut entfernt und hat selber das rubriziert in einem Tagebuch und hat das Gesundung und Auftrieb genannt, und das sei seine demokratische Wende und zugleich die Wende hin zur Entente, zu den Westmächten. Also er hat sich vom exklusiven Deutschtum und Deutschtümeln abgewandt und hat viel mehr europäisch auch gedacht. Und das war dann eher unter dem Einfluss von Leonhard Ragaz, des linken Theologen.
Also dieser Gegensatz Deutschland-Frankreich spielt ja eine große Rolle in dem Roman, nicht zuletzt, weil er die Schweiz zu spalten drohte, also die deutschsprachige Schweiz eher nach Deutschland tendierte und die französischsprachige eher nach Frankreich. Das kommt in dem Roman als großes Thema. Und er sieht dahinter mehr, er sieht dahinter auch die Auseinandersetzung zwischen Demokratie und Kaisertum, zwischen Militarismus auf deutscher Seite und Liberalismus auf französischer Seite, zwischen Zivilisation auf französischer Seite und Kultur auf deutscher Seite. Womit wir an dem Punkt wären, wo wir etwas Ordnung in diese Gedanken bringen müssten, sowohl was die Figuren betrifft, als auch was den Ablauf des Romans betrifft. Der Roman beginnt ja, wenn man ihn mal zeitlich überblickt, also die Zeitüberblick, die er erfasst, er beginnt ja mit dem Kaisermanöver anno 1912, also der deutsche Kaiser besucht ein Schweizer Manöver, und er endet mit dem Generalstreik 1918. Was sind denn die wichtigsten Etappen, die wichtigsten Themen und Zeitabschnitte dazwischen?
Also mir scheint natürlich das Vorspiel ganz wichtig, weil er hier schon die Polaritäten zeigt. Er zeigt Paul, den Sohn Paul, der den französischen General Beau grüßt. Und er zeigt Severin, den Rechtsextremen, der dem Kaiser, das sind ja die Kaisermanöver, zujubelt. Da ist die Anlage des Romans schon da. Und da wird das dann weitergeführt. Ganz wichtig ist das Kantonalschützenfest, das gleich nach den Schüssen von Sarajevo zeitlich angesetzt ist im Roman, das aber erfunden ist. So kreuzen sich Fiktion und Historisches ständig. Auch das vermeintlich Historische ist manchmal erfunden. Aber das Kantonalschützenfest zeigt noch einmal in der Rede des Obersten Ammann, dass hier ein Zeitalter zugrunde geht, weil niemand oder vor allem die Söhne und die Intellektuellen nicht mehr an seine Rede glauben. Er beschwört nochmal den Geist der Ahnen, also er lässt nochmals den vaterländischen Geist segeln, heißt es. Und dann die Generalswahl, da ist das Parlament gespalten, möchte eigentlich den Bündner Patrizier Theophil Sprecher von Werneck wählen, weil er etwas demokratischer denkt, ist auch weniger germanophil als Ulrich Wille, der ja dann gewählt wird. Aber aus pragmatischen Gründen wählt man dann Ulrich Wille, weil Wille dem deutschen Kaisertum viel näher steht und bekannt ist als deutschfreundlich.
Wenn ich Sie kurz unterbrechen darf, und das ist sehr schön gezeigt, diese Lobbyarbeit des Bundesrates. Die Parteien wollten zuerst alle Sprecher von Berneck und dann macht der Bundesrat Lobbyarbeit und fallen sie alle um und wählen Wille.
Ja. Gut. Also, aus pragmatischen Gründen, ja.
Ja, aber das ist ein Thema, das auch diskutiert wird. Was wäre eigentlich höher zu werten? Der politische Wille der Einheit des Landes? Dann hätte man wahrscheinlich eher den Bündner nehmen müssen. Mhm. Oder die militärische Qualifikation, die man dem Wille, sagen wir mal, zuschreibt.
Ja. Oder zuschrieb. Ja, so geraten ja militärische Aspekte und politische Anliegen immer wieder aneinander. Mhm. In dieser Zeit generell, aber auch in diesem Roman.
Also dann beschreibt er die Grenzbesetzung, nicht? Den Aktivdienst.
Also die Mobilmachung ist ja ganz großartig gezeigt auf den Bahnhöfen, wie da die Soldaten einrücken in Kolonnen und jubeln. Und da gibt's ja diese Passerelle über den Gleisen des Bahnhofs Zürich, wo die Linken dann die Internationale singen, gegen den Krieg singen. Also der sozialistische Aspekt kommt schon etwas früher in einigen Episoden. Also die Mobilmachung und dann die langwierige Grenzbesetzung in der Nordwestecke bei Basel im Jura. Ich finde, das ist hervorragend geschildert, gerade weil das Erleiden des Schicksals eines Landes, das neutral sein will, das aber bereit sein muss zu kämpfen und nicht zum Kämpfen kommt, das lähmt dann die Truppen, bis immer wieder einer ausfällt und dem Gaffar anheimfällt. Und das ist so lebensnah und plausibel gezeichnet, wie das selten in einem Militärroman wahrscheinlich vorkommt. Und das ist ja nachgebildet Tolstoi, dem Roman Krieg und Frieden, wo die Truppen ja auch immer wieder verloren irgendwo an einem Fluss hocken und nicht wissen, wo sie kämpfen müssen und ob sie kämpfen müssen. Inglin hat ja gesagt, er hätte, ohne dass er Krieg und Frieden nochmals gelesen hätte, den Roman gar nicht beginnen können. Und er habe dann die russischen Verhältnisse auf die schweizerischen Verhältnisse hin verkleinert.
Also Grenzbesetzung, Aktivdienst, dann, wir haben schon darüber gesprochen, dieser Gegensatz zwischen französischsprachiger und deutschsprachiger Schweiz, also bis zum Hass steigert. Und dann stellt er ja dar, wie langsam, aber sicher dieser von Ihnen beschriebene Gaffar in eine Antikriegsstimmung umschlägt. Und dann kommt ein neuer Gegensatz eigentlich dazu. Das finde ich sehr gut gemacht. Dieser welsch-deutsche Gegensatz wird langsam, aber sicher abgelöst durch den Klassengegensatz. Also die Sozialisten gewinnen Einfluss. In Russland ist die Revolution.
Das kommt ja sogar, Lenin kommt kurz vor.
In der Nacht, irgendwie ganz duster, steht er in Zürich an einer Mauswand. Und die Grippe natürlich, die große Grippeepidemie. Damit endet dann Generalstreik, Grippeepidemie und Generalstreik, endet dann dieser Roman. Sie haben schon die Grundstruktur des Romans erwähnt, nämlich es gibt fiktive Teile und es gibt historische Teile, die ineinander gewoben sind. Wie verlässlich sind denn eigentlich die historischen Teile?
Im Allgemeinen sind sie sehr verlässlich und Inglin hat auch tonnenweise, hat er damals gesagt, als ich die Biografie schrieb, Literatur aus jener Zeit nochmals gelesen, obwohl er alles selber erlebt hat. Also es ist sehr zuverlässig und doch hat er, wenn es vom ästhetischen Standpunkt aus nötig war, hat er Nationalratsdebatten verkürzt im Vergleich zum historischen, oder er hat eben das Kantonalschützenfest erfunden. Also es ist nicht ganz zuverlässig und doch setzt er einen fast objektiven Ton ein, wenn er Historisches beschreibt. Das ist anders intoniert als die Familiengeschichte. Und wenn er so intoniert, kann man schon davon ausgehen, dass es historisch auch so richtig ist in seiner Sehweise.
Sie haben jetzt gerade Ihre Biografie erwähnt. Dazu muss man es mal sagen. Sie haben die maßgebliche Biografie von Meinrad Ingelin geschrieben. Ist im Limmat Verlag erschienen. Und es wird demnächst auch eine Neuausgabe vom Schweizer Spiegel erscheinen mit einem Nachwort von Ihnen. Ebenso informativ finde ich diese Internetseite meinradingelin.ch von der Meinrad Ingelin. Sie haben ihn also gekannt. Haben Sie auch gerade durchblicken lassen. Wie war er denn als Mensch?
Er war eigentlich, als ich ihn kennenlernte, 2 Jahre vor seinem Tod, sehr stark auf dem Rückzug begriffen. Er war sehr umgänglich, sehr freundlich. Aber weil ich eine Arbeit über ihn schreiben wollte, hat er mir dann die Materialien zur Verfügung gestellt, die Materialien gezeigt, also Korrespondenzen, Briefe und so weiter. Aber er war schon, hat sehr zurückgezogen gelebt im Alter.
Nun sollten wir vielleicht mal versuchen, die Figuren, die Sie zum Teil schon erwähnt haben, dieses Romans, etwas zu gruppieren. Natürlich nur die allerwichtigsten. Im Zentrum steht also diese Familie Ammann. Das ist Alfred Ammann und seine Frau Barbara. Er hat auch noch einen Bruder, Robert Ammann, der Bauer geblieben ist. Aber nehmen wir mal Alfred Ammann. Sie haben schon gesagt, an dieser Figur wird gezeigt, wie das liberale Bürgertum zerfällt. Wie es irgendwie zugrunde geht, wie es verblasst. Woran geht es denn eigentlich zugrunde in diesem Roman?
Ein Symptom ist am Anfang der Hausverkauf. Ammann verkauft die Stadtvilla, die aus dem 18. Jahrhundert stammt, weil er dafür auch viel Geld löst, also das alte liberale Denken wird abgelöst von einem Gelddenken, von einem Materialismus, das Ammann selber zu wenig durchschaut. Also der Hausverkauf ist ein Symptom und dann dieser Generationenkampf, die Söhne stehen auf gegen diesen Vater. Sie können ihn nicht mehr für voll nehmen.
Ich habe noch nie übrigens so intensiv erlebt, was denn da unterging. Die Epoche vor dem Ersten Weltkrieg mit dieser Sicherheit, mit dem Fortschrittsglauben, mit dem Vernunftglauben, mit den festen Konventionen bis in die Kleinigkeiten des Alltags hinein, das ist sehr klar dargestellt und das alles fängt an zu bröckeln, das alles zerfällt. Eigentlich zerbricht er ja an 2 Dingen, nämlich an den Rechtsbürgerlichen und an der Bauernpartei. Politisch zerbricht er an diesen beiden. Und welches Verhältnis hat er denn eigentlich, dieser Ammann, zu diesen rechtsbürgerlichen, reaktionären Tendenzen, die ja durch seinen eigenen Sohn dann auch vertreten werden?
Da scheint mir, ist er zu wenig wachsam. Der älteste Sohn ist ja Redaktor in einer rechtsextremen Zeitung, die aber eigentlich dem Freisinn gehört. Und das wird von Ammann viel zu spät bemerkt. Also die rechtsextremen Tendenzen dieser Zeit sind ihm viel zu wenig bewusst. Und er selber wäre eigentlich gar nicht so, aber er deckt insgeheim diese Tendenz. Und in Frage gestellt wird er natürlich vor allem von seinem links stehenden Sohn Paul. Wobei Fred eine wichtige Figur ist.
Das ist der dritte Sohn.
Ja, das ist interessant.
Was ist denn eigentlich mit dem los?
Und der schwankt ja immer zwischen diesen brüderlichen Positionen, zwischen den Linken und den Rechten. Also tendiert eher zur Rechten, aber will sich keinesfalls ideologisch binden. Und er wird ja dann auch immer gewarnt, und das scheint mir sehr wichtig zu sein, von seinem Cousin René Junot, der Entente-freundlich ist, der für Frankreich ist, der aber immer im Roman kämpft für den Zusammenhalt der Schweiz. Der ist eine vermittelnde Figur, wie auch sein Vater Gaston Junot aus Lausanne eigentlich eine Position vertritt, die gegen diese Verhärtungen in der Deutschschweiz ankämpft.
Ich fand das, was Sie am Anfang gesagt haben, hochinteressant, dieses ambivalente Verhältnis des alten Ammann zu diesen rechtsradikalen Tendenzen. Es hat mich stark daran erinnert, wie das Bürgertum mit den faschistischen Parteien umgegangen ist. Genauso ambivalent, bis sie aus dem Ruder gelaufen ist. Mhm. Es erinnert mich ganz stark daran, wie der heutige Freisinn mit der SVP umgeht. Genau. Das scheint ein Muster zu sein, das konnte der ja nicht wissen, der Inglin, mhm. aber es ist unheimlich schön herausgearbeitet. Nun aber zu dieser Figur Fred. Ich war immer hin und her gerissen. Ist er nur unpolitisch oder ist er einfach auch unentschieden, auch im Menschlichen unentschieden? Ist er unselbstständig? Er hat doch aber auch gefährliche Tendenzen. Er ist derjenige, der sich diesem preußischen Prill in der Armee anpasst und zwar mit Lust. Er genießt es irgendwie, seinen eigenen Körper zu unterdrücken, muss man ja wohl sagen.
Ja, Fred ist ein unschlüssiger Mensch. Aber er wird natürlich eingeführt als 19-Jähriger. Also es ist ihm nicht anzulasten, dass er zuerst noch nicht rauskommt und nicht rauskommen will. Und er ist am Schluss ja dann sozusagen der neue Bürger, der von René Junot auch entsprechend unterwiesen wird, ein neuer Bürger zu sein, also nicht ideologisch gebunden und nicht einmal parteimäßig gebunden. Das ist natürlich auch das Ideal Inglins, also sich fernzuhalten von allen Positionen, die einen vereinnahmen könnten.
Nun müssten wir aber unbedingt noch etwas sagen zu den beiden Frauenfiguren. Also da ist einmal die Frau von Alfred Ammann, Barbara Bosshardt, ledige Bosshardt, verheiratete Ammann, und die Tochter Gertrud. Vielleicht zuerst einmal zu dieser Barbara, die ja noch ganz in der alten Zeit wurzelt. Aber, was ist das für eine Frau?
Sie ist scheinbar völlig angepasst. Sie gehorcht ihrem Mann, sie lehnt sich nicht auf gegen den Hausverkauf, gegen den Verkauf dieser Villa, obwohl ihr damit die Basis entzogen wird. Sie missbilligt es, aber sie lehnt sich nicht auf, sie akzeptiert, was ihr Mann entscheidet. Und doch ist sie es, auf die sich ihre Kinder ständig berufen. Also Paul sagt ja, er möchte eigentlich ein Mutterland einrichten und er möchte mit diesem Vaterland nichts mehr zu tun haben. Also sie ist in ihrer Mütterlichkeit eine Figur, die nach Inglin Zeitloses verkörpern soll, obwohl auch Kritik an ihr geübt wird, denn sie ist ja doch sehr schroff, wenn sie nicht einverstanden ist mit ihrer Tochter zum Beispiel, die ja sich scheiden lassen will. Da ist sie hart und geht mit der Tochter ins Gericht. Und doch ist sie eine Mutterfigur, wie sie Inglin vorschwebt und wie sie als Erlösung eigentlich wirken soll. Das mag ja heute irritieren.
Es ist so gut dargestellt, also wie der Sohn Paul an der Grippe erkrankt und sie einfach sich in ein Taxi setzt, hinfährt in das Krankenhaus und sagt, er kommt mit. Da sagen die, die Soldaten, das können sie nicht machen, das ist ein Soldat, auch wenn er krank ist, sagt ihr, sie haben eine Ahnung, das ist mein Sohn, er ist krank und gehen Sie mal ein bisschen auf die Seite und nimmt ihn einfach mit. Ja. Das ist schon groß und sie ist auch die Einzige, die von vornherein ganz am Anfang immer sagt, Krieg ist Unsinn, Krieg ist inhuman. Ja. Im Unterschied zu ihrem intellektuellen Sohn, der ganz gescheit ist, aber den Krieg dann doch ganz toll findet am Anfang. Da sagt sie immer, nee, das ist Unvernunft.
Weil endlich was passiert, findet er das toll.
Ja. Und Gertrud, die sich da scheiden lassen will, das finde ich doch wirklich eine ganz starke Figur. Ja. Eine sehr selbstbewusste, im Sinn von ihrer selbst, ihrer Bedürfnisse sehr bewusste Figur. Ja. Sie lässt sich von einem ganz hohen Militär einfach scheiden. Sie läuft ihm einfach weg.
Ja, sie rechnet ab mit dem Heroismus jener Zeit, dem Heroismus, der ständig nach Potsdam schielt und die Offiziere, die sich dort ausbilden lassen, wie ihr Mann Hartmann ja auch, das lehnt sie alles ab. Sie spielt Musik, sie liest, sie ist eigentlich schön geistig ausgerichtet, aber sie erfährt den Zwiespalt der Zeit genauso wie ihre Brüder. Also sie ist gleichgestellt mit den Brüdern vom Roman ausgesehen.
Ja, Beatrice von Matt, wir müssen schon zum Schluss kommen. Es gibt eine ganze Reihe von großen Themen, die in diesem Roman angesprochen werden. Wir haben jetzt gar nicht gesprochen über die ganzen Gedanken zu Europa, die sehr wichtig sind, weil Inglin offensichtlich die Schweiz als eine Art kleines Europa versteht und einen ganz engen Zusammenhang zwischen Schweiz und Europa sieht. Ich möchte Sie zum Schluss noch fragen, hat dieser Roman so etwas wie eine Botschaft? Ich finde schon, am Schluss ringt er sich ja doch dazu durch zu einer gewissen Message.
Ja, genau. Der Roman selber besteht ja fast nur aus Zwiespalt und Streit zwischen den verschiedensten Positionen. Und dann am Schluss, nach den vielen Grippetoten, nach dem Generalstreik, spaziert dieser erwähnte René Junot zusammen mit Fred, der den neuen Bürger abgeben soll, an der Sihl im November. Und da entwerfen sie zusammen ein Schweizbild, das Vorbild sein könnte für den Völkerbund, für ein neues Europa, wo jeder Staat für sich sein darf und doch verbunden ist in einem Ganzen. Das ist auf zwei Seiten erledigt. Also es ist nicht ein heimattümlicher Roman, wie man ihm das oft vorgeworfen hat.
Ja, Beatrice von Matt, wir sind am Ende dieser Ausführung. Vielen Dank für die Auskünfte über Meinrad Inglins Schweizer Spiegel. Hans-Peter Müller-Drossart liest ab heute jeden Dienstag um 14 Uhr aus diesem Roman vor. Mein Name Felix Schneider. Diese Reflexe-Sendung können Sie jederzeit hören auf der Webseite srf.ch.
Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage srf.ch.